Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das Hauptthema dieser Sendung: das Erdbeben in Italien. Bei dem Beben in Mittelitalien sterben mindestens 100 Personen. Die Zahl der Obdachlosen wird laufend nach oben korrigiert. Zur Katastrophe in den Abruzzen, der Augenzeugenbericht von unserem Korrespondenten, die Frage nach Italiens Nothilfeerfahrung und hätte das Beben wirklich vorausgesehen werden können? Weitere Themen: US-Präsident Obamas Kritik vor dem türkischen Parlament, dazu auch Ankaras Erwartungen an den neuen Freund in Washington. Dann: in Südafrika wird das Verfahren gegen den Chef des ANC, Jacob Zuma, eingestellt. Die Geschäfte der Schweiz mit Deutschland sind um einen Fünftel eingebrochen. Und Ärzte und Kantone heizen den Krankenkassen ein. Ob der Warnschuss wirklich wirkt? Dazu später. Zuerst nach Italien. Beim schweren Erdbeben in der Nacht auf heute in den Abruzzen sind nach letzten Meldungen mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Über 1500 Personen sind verletzt, mehr als 50.000 Bewohner der Bergregion obdachlos. Helfer gehen jedoch davon aus, dass vor allem die Zahl der Todesopfer noch beträchtlich steigen könnte. In einigen abgelegenen Bergdörfern ist das Ausmaß des Bebens noch nicht bekannt. Die Provinzhauptstadt Aquila selbst wurde massiv zerstört. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Rettungskräfte und Überlebende suchen noch immer mit Schaufeln oder mit bloßen Händen in zerstörten Häusern nach Verschütteten. Graben, 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 das sei das Einzige, das helfe, erklärte Innenminister Maroni. Um möglicherweise bloß verletzte Opfer noch lebend bergen zu können, wird schweres Gerät vorerst nur für die Räumung großer Trümmerteile eingesetzt. Viele Gebäude sind vom Einsturz bedroht und gefährden Einsatzkräfte und freiwillige Helfer. Trümmer blockieren die meisten Straßen und behindern das Vorankommen der Rettungskräfte und den Zugang zu abgelegenen Bergregionen, wo nach unbestätigten Berichten ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden. Große Schäden richtete das Beben von heute früh auch in der Provinzstadt L'Aquila an. Mehrere Kirchen aus der Zeit der Romanik und der Renaissance stürzten ein, die Kathedrale ist schwer beschädigt. Teile des größten Spitals von L'Aquila mussten wegen Einsturzgefahr evakuiert werden, nur zwei Operationssäle sind noch funktionsfähig. Der Zivilschutz errichtete auf einem Sportplatz ein Notlazarett und appellierte an Ärzte und Pflegepersonal in Italien, der betroffenen Provinz zu Hilfe zu eilen. Außerhalb der Stadt wurde eine Zeltstadt errichtet, um die Obdachlosen aufzunehmen. Freiwillige aus ganz Italien meldeten sich für Hilfseinsätze. Ministerpräsident Berlusconi rief den nationalen Notstand aus, um finanzielle Sofortmaßnahmen zu ermöglichen. Niemand werde seinem Schicksal überlassen, sagte Berlusconi und reiste nach L'Aquila.
Joe Schelbert. Der Bericht aus L'Aquila, die Frage nach Italiens Erfahrungen mit solchen Katastrophen und die Frage nach der Voraussehbarkeit des Bebens gleich. Zuerst jetzt aber die Meldung des Tages. Thomas Fuchs hat sie.
Die Freundschaft zwischen den USA und der Türkei soll erneuert werden. Das sagte der amerikanische Präsident Obama bei seinem Besuch in der Türkei. Diese spiele eine wichtige Rolle als Brücke zwischen der islamischen Welt und dem Westen. Vor dem türkischen Parlament forderte Obama erneut, die Türkei solle in die Europäische Union aufgenommen werden. Vor seiner Rede hatte Obama den türkischen Präsidenten Gül getroffen. Die beiden sprachen unter anderem über die Entwicklung in Irak und die Situation im Nahen Osten. In Südafrika wird nicht mehr gegen den Chef der Regierungspartei ANC, Jacob Zuma, ermittelt. Er war wegen Korruption, Geldwäscherei, Steuerhinterziehung und Betrug angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Zuma eingestellt, weil es darin zu Manipulationen gekommen sei. In Südafrika finden in zwei Wochen Parlamentswahlen statt. Mit der Einstellung des Verfahrens gegen Jacob Zuma dürfte dieser nun Präsident Südafrikas werden. Der mutmaßliche NS-Verbrecher John Demjanjuk kann nun doch aus den USA nach Deutschland ausgeliefert werden. Das hat ein Gericht entschieden und damit eine frühere Entscheidung aufgehoben. Der Fall sollte überprüft werden, weil der 89-Jährige gesundheitliche Probleme hat. Demjanjuk soll im Sommer 1943 als Aufseher in einem Vernichtungslager daran beteiligt gewesen sein, tausende Juden direkt in die Gaskammern zu treiben. Somalische Piraten haben im Indischen Ozean zwei weitere Schiffe gekapert. Am Morgen wurde vor der Küste Somalias ein britischer Frachter überfallen. In der Nähe der Seychellen sei zudem ein taiwanesischer Fischkutter gekapert worden, melden die Behörden. Damit befinden sich vor der somalischen Küste 5 ausländische Schiffe in der Gewalt von Piraten. Die Geschäfte der Schweiz mit ihrem wichtigsten Handelspartner Deutschland sind Anfang Jahr deutlich zurückgegangen. Laut der Handelskammer Deutschland-Schweiz schrumpften die Ein- und Ausfuhren in den ersten 2 Monaten um fast 20%. Im letzten Jahr machte die Schweiz mit Deutschland noch Rekordgeschäfte im Umfang von über 100 Milliarden Franken. Die Handelskammer Deutschland-Schweiz zeigte sich zudem besorgt über die Verstimmungen zwischen den beiden Nachbarstaaten. Im Zusammenhang mit einem Artikel in der gestrigen NZZ am Sonntag hat die Geschäftsprüfungskommission GPK des Nationalrats Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung eingereicht. In dem Artikel wird aus dem vertraulichen Protokoll einer Unterkommission der GPK zitiert. Es geht um Unstimmigkeiten zwischen Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf und Bundesanwalt Erwin Beyerle. Die GPK bezeichnet die Herausgabe des Protokolls an die Zeitung als eine schwerwiegende Verletzung des Kommissionsgeheimnisses. Ein Landwirt aus dem Kanton Appenzell-Innerrhoden hat seine Stieftochter als Arbeitskraft missbraucht und ist zu Recht verurteilt worden. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Mann erhielt eine bedingte Geldstrafe von 7.500 Franken und eine Buße von 500 Franken. Dazu muss er dem Mädchen Schadenersatz und Schmerzensgeld zahlen. Die Schülerin war wegen der großen Belastung krank geworden. Im Alter von 12 bis 15 Jahren musste sie sich um ihre 3 jüngeren Brüder kümmern, regelmäßig kochen, waschen, im Stall helfen, heuen und Obst ernten. Eishockey. Der SC Bern hat einen neuen Trainer. Larry Hures hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Hures hatte bereits die ZSC Lions, Lugano und Ambri Piotta trainiert. Der 53-jährige Kanadier ersetzt in der neuen Saison John Van Boxmeer. Nachdem die Berner in den Viertelfinals ausgeschieden waren, wurde Van Boxmeer entlassen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.002 Punkten, minus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.883 Punkten, minus 1,7%. Der Euro wird zu einem Franken 52,39 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 13,96. Das Wetter. Morgen scheint oft die Sonne, nur am Alpensüdhang gibt es teils dichtere Wolken. Im Lauf des Nachmittags ziehen dann auch im Westen immer mehr Wolken auf und am Abend fällt in Juranähe örtlich Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Am Mittwochmorgen ist es im Westen bewölkt, tagsüber gibt es ein Gemisch aus Sonne, Quellwolken und vereinzelten Regengüssen. Dazu werden um 20 Grad erreicht.
Sie hören Echo der Zeit auf TRS 1 und 4 und mit diesen Themen geht es hier weiter. In den Abruzzen bebt die Erde, erschüttert ist das ganze Land. Zur Katastrophe in Italien auch, das Déjà-vu und die Frage an die Wissenschaft, war das Erdbeben wirklich voraussehbar? Dann ein Kritiker auf Werbetour, die Türkei und ihr neuer Freund Barack Hussein Obama. Und was eigentlich ist die türkische Strategie im Nahen Osten? Weiter Schuss vor den Bug. Kantone und Ärzte spannen zusammen gegen die Krankenkassen. Dann ein Paragraph mit männlicher Neigung. Hintergrund zu Afghanistans geplantem neuen Ehegesetz. Und rationaler Kopf mit romantischer Ader. Die Astrophysikerin Katrin Altweg hat den direkten Draht ins All. Halb 4 Uhr in der Nacht begann in Mittelitalien der Albtraum. Die Erde bebte, in weniger Sekunden verloren Tausende von Menschen ihr Haus und schlimmer noch, ihr Leben. Bisher wird von rund 100 Toten berichtet. Unser Italien-Korrespondent Massimo Agostinis hat sich auf den Weg in das Erdbebengebiet gemacht und ist dort am Nachmittag angekommen, direkt in L'Aquila, der Hauptstadt der Abruzzen, mit 70.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Massimo Agostinis, wir hören und lesen von einem wahren Trümmerfeld. Wie sieht es aus in L'Aquila?
Das ist übertrieben, zumindest auf den ersten Blick. Man kommt in diese Stadt, es sieht eigentlich fast aus wie immer, wie normal. Allerdings beim zweiten Blick sieht man es, die schweren Zerstörungen an den großen Häusern und den großen Wohnblocks, die hier zwischen 1950 und 1980 gebaut wurden, die sind praktisch alle zerstört, ganze Wände einfach herausgeplatzt. Auf der anderen Seite sieht man kleine, alte Häuser, frisch renoviert. Da sind sogar die Ziegel noch auf den Dächern, da ist gar nichts passiert. Und das zeigt das ganze Dilemma. Häuser, die in den 50er bis 80er Jahren gebaut wurden während des Baubooms, die hielten diesem Erdbeben kaum stand, die alten, die kleinen hingegen schon.
Offenbar wird noch immer gesucht nach weiteren Opfern. Können die Helfer überhaupt suchen und bergen?
Ja, sie können es. Ich habe jetzt eben verfolgen können, wie die Feuerwehr einen Toten geborgen hat. Das tut sie überall. Die Helfer, sie strömen zusammen aus ganz Italien. Der Zivilschutz, der quasi die Oberhand hat über die ganzen Rettungsmaßnahmen, der funktioniert hervorragend. Das ist eigentlich immer so gewesen in Italien. Mit Erdbeben hat man in diesem erdbebengeplagten Land Erfahrung. Bei schneller Hilfe funktioniert dieses Land. Die Frage ist, was langfristig dann passiert mit dem Aufbau dieser Region.
Wie sieht es aus mit Nachbeben? Hat man Angst vor solchen?
Ja, die Leute, sie haben sehr große Angst. Sie haben hier ein Erdbeben erlebt wie noch nie in ihrem Leben, obwohl es hier immer wieder mal wackelt quasi. Es hat auch bis heute Nachmittag immer wieder Nachbeben gegeben, zum Teil recht starke. Das macht diese Innenstadt auch so gefährlich, dass diese schwer zerstörten Häuser dann plötzlich doch noch zusammenfallen könnten. Die Leute sind auch sehr traumatisiert. Wenn man mit ihnen über die Erfahrung der letzten Nacht spricht, beginnen fast alle sofort zu weinen, weil das Erlebnis doch sehr hart war.
Eine Diskussion beginnt nun alles zu dominieren. Hätte die Region gewarnt sein können? Ein Physiker hatte davor gewarnt. Unsere Wissenschaftsredaktion zeigt später, dass die sehr umstritten ist. Nun aber die Frage direkt in die Abruzzen. Ist das dort auch das Thema? Beschäftigt das die Menschen?
Ja, viele sagen, wir wissen eigentlich seit 2 Monaten, dass es hier immer wieder bebt. Aber mit der Zeit haben wir uns einfach daran gewöhnt, dass es halt immer wieder etwas wackelt. Wir haben das auf die Seite getan. Gestern um 11 war ein stärkeres Beben hier wieder spürbar. Aber viele Leute, sie haben einfach gedacht, das sei Teil des Alltages hier und haben die Nachrichten auf die Seite getan. Man muss hinzufügen, bei diesem Physiker, das gibt es eigentlich fast bei jedem Erdbeben, dass irgendein Physiker im Vorfeld gesagt hat, es könnte jetzt so schlimm kommen. Das Problem ist, man weiß es nie mit Sicherheit.
Die Zahl der Obdachlosen wird laufend nach oben korrigiert. Wo sind denn dort, wo Sie jetzt sind, wo sind die untergebracht?
Hier im Zentrum von L'Aquila ist eigentlich niemand mehr, außer Hundertschaften von Journalisten aus der ganzen Welt. Die Leute, die wurden evakuiert. Es gibt mehrere Zeltstädte im unteren Teil der Stadt. Dort sind auch die Verletzten untergebracht, die in den Spitälern keine Aufnahme finden, weil das große Spital hier in der Gegend wurde selber stark betroffen. Auch das schlecht gebaut und nicht erdbebensicher. Viele sind auch ans Meer heruntergefahren, an die Adria quasi. Sie haben dort Verwandte oder andere sind nach Rom gegangen und die anderen werden in den Zeltstätten, wie gesagt, die Nächte, es heißt zum Teil bis zu 2 Wochen dort verbringen müssen.
Und was sind denn nun die größten Probleme, mit denen diese Menschen und die Region zu kämpfen haben?
Das ist eindeutig der Schock. Das ist, ich denke, ich war in Rom, ich habe diese Nacht in Rom erlebt. Auch dort hat es sehr stark gewackelt und gezittert. Das hat Angst gemacht. Man kann sich sehr gut vorstellen, wenn man das ganz direkt erlebt hat, dass dieser Schock sehr tief ist. Später wird dann die Trauer um den Verlust kommen. Man sieht hier zum Teil im unteren Teil der Stadt, wo es auch Zerstörung gibt, die Leute, die fassungslos vor ihren Häusern stehen. Das wird, denke ich, für die Leute das Schwierigste sein.
Also die Versorgung macht nicht wirklich Angst?
Nein, die Versorgung macht niemandem Angst. Und es sind auch unglaublich viele Helfer hier und unglaublich effizient ist das Ganze aufgezogen. Das ist wirklich erstaunlich, seit ich hier angekommen bin.
Das war Massimo Agostinis direkt aus der Erdbebenregion in den Abruzzen. Bald schon wird dort in L'Aquila und Umgebung die Nacht einbrechen. Die Temperaturen werden fallen. Dann wird man sehen, ob alle Obdachlosen irgendwo wenigstens halbwegs geschützt schlafen können und einem Zelt, wenn nötig. Offenbar scheint das ja der Fall zu sein. Die Katastrophenhilfe hat jedenfalls rasch reagiert. Wir haben es eben gehört. Unser Ex-Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini erklärt, weshalb das so ist.
Die ersten Interventionen waren zügig, die Meldungen liefen nach dem Hauptbeben um 3:30 Uhr, genau um 3.32 Uhr, dank Internet und Telefonie rasch in Rom ein. Es bewährte sich aber auch das alte Netz der Radioamateure. Es hat von ihnen in ganz Italien rund 30.000, sie sind registriert, sie kennen ihr Geschäft, sie wissen, welche Informationen für Noteinsätze benötigt werden, sie sind vertrauenswürdig. Die Protezione Civile, der Zivilschutz, war schnell mobilisiert. Der Zivilschutz ist eine Struktur, die direkt dem Premierminister unterstellt ist. Er hat daher starke Handlungsautonomie, weil er eben nicht bei verschiedenen Ministerialämtern mühsam um grünes Licht betteln muss. Mit dem Zivilschutz beweist Italien, oh Wunder, dass es hin und wieder auch staatliche Strukturen gibt, die effizient sein können. Es war übrigens der Zivilschutz unter dessen hochgeachtetem Leiter Bertolaso, der im letzten Jahr das Zentrum von Neapel von den Müllbergen befreite, trotz des nicht zu unterschätzenden Widerstandes der Camorra. Und immer unter dem Koordinationsmantel des Zivilschutzes bewegte sich heute auch das italienische Rote Kreuz von der Lombardei aus mit Transportflugzeugen, zahlreichen erfahrenen Helfern und Spürhunden. Ich habe selbst in der Vergangenheit mehrfach erfahren, wie gut und umsichtig La Croce Rossa operiert, zum Beispiel beim Erdbeben in Umbrien und den Marken vor 11,5 Jahren. Der Ersteinsatz dürfte also auch diesmal trotz der widrigen Umstände, die Straßen der Abruzzi sind eng und die Dörfer und Weiler verstreut, einigermaßen in geordneten Bahnen verlaufen. Die Hauptprobleme entstehen im Weltpaese meistens erst in einer zweiten Phase, nach einer Katastrophe, dann, wenn es darum geht, die Schäden zu beseitigen und neue Strukturen zu bauen. In Messina bestehen zum Beispiel 100 Jahre nach dem großen Erdbeben von 1908, das über 100.000 Opfer forderte, immer noch Notbaracken aus jener fernen Zeit. Auch das Erdbeben von Irpinia zwischen Kampanien und Apulien von 1980 hat Baracken hinterlassen, trotz der Milliarden, die in die Gegend flossen, und in Palermo sieht man in Teilen der Stadt immer noch einige Trümmer aus dem Zweiten Weltkrieg. Freilich im Norden, im Friaul nach Sturzfluten nördlich von Udine vor 5 Jahren und auch im Val d'Aosta nach Schlammüberflutungen, da wurde schnell aufgeräumt und Ordnung geschaffen. Im Meridione hingegen muss in der Wiederaufbauphase immer wieder mit der zähflüssigen Administration gerechnet werden, mit lokalen Bauunternehmern, die sich illegal bereichern wollen, mit korrupten Beamten und Politikern und natürlich mit der Mafia, die alle Geschäfte an sich reißen will. C'est le charme du pays.
Rolf Pellegrini. Ich habe es im Gespräch mit Massimo Agostinis bereits kurz erwähnt. Bereits sehr früh machte die Meldung die Runde, ein italienischer Wissenschaftler habe das Beben vorausgesagt, vor einer Woche bereits, aber vergeblich, die Politik sei tatenlos geblieben. Nun fragt sich halb Italien, ob die vielen Toten zu verhindern gewesen wären. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey kennt die Antwort.
Ein Erdbeben genau vorherzusagen, das ist der Wunschtraum der Erdbebenforscher. Nun will der Italiener Giampaolo Giuliani es geschafft haben. Schon vor einigen Tagen warnte er im Lokalfernsehen vor einem schweren Erdbeben in Mittelitalien. Nun wird in Italien darüber gestritten, ob die Toten heute noch am Leben sein könnten, hätte man auf Giuliani gehört. Giuliani, der als technischer Assistent am Nationalen Nuklearforschungsinstitut Gran Sasso arbeitet, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
Con la tecnologia che utilizza.
Mit den Methoden der herkömmlichen Forschung, etwa mit Seismographen, wird es nie möglich sein, Erdbeben länger vorherzusagen. Was wir machen, das ist etwas anderes. Wir haben in den Abruzzen 5 Messstationen, über die wir die Emissionen des Gases Radon beobachten. Auf der Grundlage können wir dann tatsächlich Erdbeben mit einem Vorlauf von 6 bis 24 Stunden vorhersagen.
Die meisten Erdbebenforscher sagen allerdings, Giuliani habe mit seiner Prognose nicht viel mehr als einen Zufallstreffer gelandet. Das Verhalten des Edelgases Radon, das in großen Mengen im Boden vorkommt und auf das Giuliani seine Prognose stützt, das Verhalten dieses Gases sei wissenschaftlich viel zu wenig verstanden, sagt Florian Haslinger vom Schweizerischen Erdbebendienst.
Man weiß, dass durch Spannungsverlagerungen, wenn sich Klüfte öffnen, wenn sich auf fast schon kristallinem Niveau Sachen bewegen, dass dadurch dann eventuell das Radon freigesetzt werden kann. Aber da weiß man also von der Physik, die das tatsächlich auslöst, noch nicht genug, um damit richtig vernünftige Vorhersagemodelle zu machen.
Die Prognosen von Giuliani stützen sich nicht auf seriöse wissenschaftliche Forschung ab, sagt Haslinger. Die Erdbebenforscher sind noch ganz am Anfang. Sie kämpfen mit ganz grundsätzlichen Problemen.
Die Erdbebenprognosen sind hauptsächlich deshalb so schwierig, weil es so schwierig ist, in die Erde hineinzuschauen. Und das ist eigentlich das Problem, dass wir die Physik, die dort unten zu den Erdbeben führt, nur durch Beobachten verschiedener Parameter an der Oberfläche ableiten können und nicht direkt Zugang haben zu dem, was da drin passiert.
Schwierig ist es für Erdbebenforscher auch, die Bedeutung von Vorbeben einzuordnen, also schwache Erschütterungen, die vor einem schweren Erdbeben auftreten können. In der Region um L'Anguilla sind zwar seit Ende Januar spürbare Beben verzeichnet worden. Doch was heißt das? Der Schweizer Erdbebenforscher Florian Haslinger.
Das Problem damit ist eben, es kann sein, aber es muss nicht sein. Und dann stehen diese Behörden immer vor der Frage, was tut man, wie reagiert man drauf? Und man kann eigentlich verantwortungsvoll nur damit darauf reagieren, dass man sich vorbereitet auf sozusagen den größtmöglichen anzunehmenden Fall. Aber sonst kann man nicht wirklich viel tun, weil es hätte genauso gut eine Serie sein können, die einfach wieder abklingt, ohne dass ein größeres Erdbeben passiert.
Sich vorzubereiten, das heißt vor allem die Baunormen durchzusetzen, damit, wenn die Erde bebt, Häuser, Brücken und andere Bauten nicht wie Karton zusammenfallen. Das, sagt Haslinger, gelte für Italien, aber auch für andere Länder, die nicht in extrem aktiven Erdbebenregionen liegen, wie etwa die Schweiz. Kann man den italienischen Behörden also keinen Vorwurf machen, dass sie trotz der Vorbeben nicht gewarnt haben?
Da mag ich mir kein Urteil anmaßen, ob die italienischen Behörden da richtig falsch oder nur halb richtig, halb falsch reagiert haben.
Das war Florian Haslinger vom Schweizerischen Erdbebendienst. Nach Prag ist der Obama-Tross nun weiter in die Türkei gereist. Auch dort war man gespannt auf den hohen Gast und erwartete ihn mit gemischten Gefühlen. Skeptisch, weil man sich vom wichtigsten NATO-Partner USA in innenpolitischen Fragen nicht reinreden lassen will. Hoffnungsvoll, weil Obama einen EU-Beitritt der Türkei unterstützt. Werner van Gent aus Istanbul über den Auftritt Obamas im türkischen Parlament.
Obama ist nach Ankara gekommen, um, wie es die Zeitung Hürriyet heute schrieb, die gebrochenen Herzen zu heilen. Gebrochen waren die Herzen im Golfkrieg, als das türkische Parlament den Amerikanern die Hilfe bei der Irak-Invasion verweigerte, was zu einer dauerhaften Verstimmung im Weißen Haus führte. Dementsprechend kühl behandelten die USA die Türkei unter George Bush. Das sollte jetzt alles anders werden mit Barack Hussein Obama, der am Nachmittag feierlich begrüßt wurde an einer Sondersitzung des türkischen Parlaments in Ankara.
Değerli milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Barack Hussein Obama.
Ob Obamas halbstündige Rede tatsächlich genügend Balsam für die verletzte türkische Volksseele enthielt, ist keineswegs sicher. Obamas Leute haben lange an der Ansprache gefeilt. Der Ton war nett, streckenweise sogar ausgesprochen freundlich. Doch dazwischen gab es auch kritische Töne. Wir hatten doch alle unsere Probleme in der Geschichte, die USA zum Beispiel während der Sklaverei, sagte Obama beschwichtigend zur Armenierfrage, ohne das Wort Genozid aber in den Mund zu nehmen. Diese dunklen Seite der Geschichte gelte es aber aufzuarbeiten. Die schlimmen Ereignisse aus dem Jahre 1915 könnten nur von den Armeniern und von den Türken gemeinsam in einem ehrlichen Dialog bewältigt werden. Da gab es zunächst einmal keinen Applaus. Die offizielle Türkei und wohl auch die große Mehrheit der anwesenden Parlamentarier wollen die Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg eben nicht aufarbeiten. Sie halten daran fest, dass es damals einen Bürgerkrieg gegeben habe, in dem auf beiden Seiten schreckliche Dinge passiert seien. Vom Völkermord wollen sie auf gar keinen Fall reden. Genau das hatte Barack Obama aber in seinem Wahlkampf getan. Vor seiner Rede im türkischen Parlament bekräftigte Obama auch nochmals, dass er seine Meinung in der Armenierfrage nicht geändert habe. Auch auf dem Gebiet der Reformen benutzte Obama freundlich verpackte, aber doch klare Worte. Die Türkei habe in den vergangenen Jahren wichtige Reformen eingeführt, doch jetzt müssten die Gesetze auch angewendet werden. Applaus gab es auch da nicht, als er auf die Folter zu sprechen kam. Die USA hätten Guantanamo ja schließlich auch zumachen müssen, meinte Obama. Letztendlich seien alle Anwesenden doch geschlossen gegen den Folter. Also müsse auch die Türkei da einen großen Schritt tun. Beifall gab es nur da, wo Obama die kurdische PKK in einem Atemzug mit der Terrororganisation Al-Qaida erwähnte. Alles in allem muss Ministerpräsident Tayyip Erdogan, welcher der Rede mit steinernen Miene folgte, von seinem neuen Freund aus Washington doch einiges mehr erwartet haben. Schließlich ist Erdogan der festen Überzeugung, dass die Türkei im Nahen Osten eine sehr viel wichtigere Rolle zu spielen hat als bis anhin, und entsprechend respektvoll möchte Erdogan wohl auch angesprochen werden. Die Ehrerbietung, welche Obama dem Republikgründer Atatürk erwies, reicht da womöglich nicht aus.
Erstaunlich deutliche Worte von US-Präsident Obama in der Türkei also. Wie aber stellt sich diese denn die Beziehung zu den USA künftig vor? Das fragte ich Werner van Gent.
Also die Türkei möchte die bisherige Beziehung aufwerten. Sie möchte in den Augen der USA und in den Augen auch der NATO, wie sich das in den letzten Tagen gezeigt hat, als wichtigster Partner im Nahen Osten behandelt und gehandelt werden. Also daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Für Tayyip Erdogan, für den Ministerpräsidenten der Türkei, ist das das absolute Ziel. Er will eine regionale Großmacht sein. Er will die Rolle einer regionalen Großmacht spielen.
Und wie konkret soll die Rolle denn aussehen?
Die Rolle soll so aussehen, dass zum Beispiel die Türkei in Afghanistan einen Teil der militärischen Führung übernimmt, dass die Türkei im Tausch dafür, dass die Amerikaner ihre Truppen aus dem Irak abziehen, im Irak stärker mitreden dürfen. Es soll zum Beispiel auch so aussehen, dass die Türkei im Atomstreit mit Iran vermittelt und natürlich auch, wie das bereits im vergangenen Jahr der Fall war, dass die Versuche der Türkei im Nahostkonflikt, also zwischen Syrien und Israel konkret, zu vermitteln, dass diese Versuche weiter unterstützt werden.
Sie sprechen von Führung, von Vermittlung, von Mitreden. Was aber sind die Inhalte? Wie sehen Lösungsansätze in Ankara aus für den Konflikt?
Zum Beispiel im Nahostkonflikt hat sich gezeigt, dass auch Ankara da keine Wundermittel zur Verfügung hat. Auch Ankara, obwohl Ankara bis jetzt ausgezeichnete Beziehungen zu Israel hatte, aber auch zu den Palästinensern. Man hat ja in Davos gesehen, dass dieses Gleichgewicht sehr schnell ins Wanken kommen kann. Also da muss man nicht allzu viel erwarten. Ganz anders sieht es aber in Irak aus. In Irak brauchen die Amerikaner die Hilfe der Türken, um in der Kurdenregion im Nordirak eine stabile Situation herzustellen, brauchen die Türkei, und das weiß die Türkei, und diese Karte wird voll ausgespielt.
Wenn wir in der Region bleiben und bei den Problemen der USA, wie sieht denn die türkische Position gegenüber Iran aus?
Also in Iran wird ein Vermittlungsversuch der Türkei mit größter Zurückhaltung begegnet. Man sagt in Teheran, wir haben diese Vermittlung nicht nötig. Entweder kommen die Amerikaner zu uns und lassen ihre bisherige Politik fallen, ändern ihre Politik und dann können wir direkt mit ihnen reden, oder wir reden eben nicht. Also da hat die Türkei relativ geringen Spielraum. In der Geschichte war es auch immer so, dass die Iraner und die Türken nicht unbedingt die besten Freunde waren. Also da hat sich auch nicht viel geändert, würde ich sagen.
Ministerpräsident Erdogan fällt auf mit seiner, ich sag mal, undiplomatischen Art. Am Weltwirtschaftsforum in Davos hat er ein Podium wütend verlassen. Das haben Sie eben kurz angetönt. Jetzt stellt er sich lange quer gegen den neuen NATO-Generalsekretär Rasmussen. Ist das ein neues, gewachsenes Selbstbewusstsein einer Staatsleitung oder ist das einfach ein alter Charakterzug einer Person?
Sicherlich spielt der Charakter Tayyip Erdogans eine große Rolle. Er ist kein Diplomat, wie zum Beispiel der Staatspräsident Abdullah Gül, der wirklich als Außenminister einer der besten Außenminister war, der durch das Außenministerium in Ankara gegangen ist. Tayyip Erdogan ist der, man sagt immer, der Fußballer aus dem armen Viertel von Istanbul. Und insofern muss man auch keine Diplomatie von ihm erwarten. Seine Politik wird aber ziemlich stark unterstützt. Man hat das in den letzten Tagen gesehen. Also seine Politik in Straßburg wurde als Sieg vermerkt. Es ist allerdings so, dass heute an der Konferenz in Istanbul man auch gesehen hat, dass dieser Sieg vielleicht nicht so groß war, wie es Tayyip Erdogan zunächst gezeigt hat. Und das könnte also bedeuten, dass er ziemlich viel Kritik bekommt. Denn Rasmussen hat sich entgegen den Hoffnungen der Regierung nicht für seine Haltung im Karikaturenstreit entschuldigt. Das hat er ganz klar gesagt, er habe überhaupt nichts zu entschuldigen. Er hat nochmals seine alte Position bekräftigt hier in Istanbul.
Informationen aus Istanbul von Werner van Gent. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem afghanischen Gesetz, das Frauenrechte verletzt, und der Atomphysikerin, die auch Romantikerin ist. Zuerst aber zur Schweizer Gesundheitspolitik. Wenn sich dort etwas bewegt, dann sind es jeweils bloß die Krankenkassenprämien, die steigen. Ansonsten Stillstand. Jetzt aber versuchen die kantonalen Gesundheitsdirektoren mit einer neuen Idee Schwung in die Diskussion um Managed-Care-Modelle zu bringen. Dominik Meyer.
Die Diskussion dreht sich um das sogenannte Managed-Care-Modell. Dabei sind die Patientinnen und Patienten nicht mehr frei, einen Arzt, eine Spezialistin nach Wahl aufzusuchen. Stattdessen schließen sie sich einem Ärztenetzwerk an. Dieses legt fest, welchen Arzt ein Patient besuchen darf. Mehrfache und unnötige Untersuchungen werden vermieden, Gesundheitskosten eingespart. Bereits heute bieten die Krankenkassen solche Modelle an. Nur würden davon vor allem junge, gesunde Menschen profitieren, kritisiert Gallo Conti, Vizepräsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren.
Diese Modelle sind heute praktisch nur darauf ausgerichtet, finanzielle Vorteile in Form von Prämienreduktionen zu bekommen und sind deshalb nur für gesunde Leute von Interesse. Für die Kassen, die solche Modelle für chronisch kranke Patientinnen und Patienten anbieten, ist es eigentlich eher ein Wettbewerbsnachteil und gegenüber den anderen, weil der Risikoausgleich nicht richtig funktioniert.
Eine Kasse, die zum Beispiel Zuckerkranken ein günstiges Managed-Care-Modell anbiete, riskiere überrannt zu werden und im Vergleich zur Konkurrenz zu hohe Kosten übernehmen zu müssen, sagen die Kantone. Deshalb wollen sie diese Art von Wettbewerb zwischen den Kassen eliminieren und die Managed-Care-Landschaft umkrempeln. Jeder Versicherte würde frei ein Ärztenetzwerk auswählen, die Krankenkassen müssten alle Netzwerke anerkennen, ein gesamtschweizerischer Rahmenvertrag würde Qualität und Tarife festlegen. Das würde bedeuten, dass die Krankenkassen an Einfluss verlieren. Ein Vorschlag, der deshalb der politischen Linken gefällt, zum Beispiel SP-Gesundheitspolitikerin Jacqueline Fehr.
Die Position der Patientinnen und Patienten wird gestärkt, ihre Freiheit bleibt. Die Versicherungen bekommen jene Rolle, die ihnen zusteht, nämlich das Krankenversicherungsgesetz umzusetzen, aber nicht die Gesundheitspolitik zu steuern.
Den Einfluss der Krankenkassen mindern. Mit dieser Stoßrichtung holt die kantonale Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK einen weiteren Verbündeten an Bord. Jacques de Haller, Präsident der Verbindung der Schweizer Ärzte FMH.
Die Krankenkassen haben das bis jetzt nicht gut verstanden. Sie haben immer Managed Care als eine Möglichkeit betrachtet, gute Risiken zu selektionieren und billige Medizin zu treiben. Das stimmt für uns natürlich nicht, aber der Vorschlag der GDK geht jetzt zum Glück in eine andere Richtung. Deshalb unterstützen wir das.
Allerdings, ausgerechnet jene Ärzte, die bereits in Netzwerken arbeiten, sind eher skeptisch. Es sei zwar richtig, Managed-Care-Modelle mehr zu fördern, sagt Jürg Fritschi, Präsident des Dachverbands Schweizer Ärztenetzwerke. Er zweifle aber am Sinn eines gesamtschweizerischen Rahmenvertrags für die Netzwerke.
Die Gefahr besteht natürlich, dass ein Einheitsvertrag gemacht wird, der die Freiheit und die Vielgestaltigkeit für Managed-Care-Verträge einschränkt.
Ähnliche Bedenken hat der Tessiner FDP-Nationalrat Ignazio Cassis.
Wenn es so viel geregelt wird, dann ist es wahrscheinlich etwas zu viel, weil dann hätten die Versicherer praktisch keine Innovationsmöglichkeit mehr und das ist nicht der Sinn.
Bürgerliche Politiker, das zeigen die ersten Reaktionen, dürften mehrheitlich Nein sagen zu den Vorschlägen der Kantone. Kommt hinzu: In den Gesundheitskommissionen des eidgenössischen Parlaments sitzen zahlreiche Vertreter der Krankenkassen und die lehnen die Ideen der Kantone entschieden ab. Schlechte Aussichten also für diese jüngste Initiative.
Also doch, Protest hilft, manchmal. Sicher wohl im Fall von Afghanistan. Da hat der Präsident Hamid Karzai doch in aller Stille ein Gesetz durchgewunken, das die Rechte der schiitischen Frauen in seinem Land stark einschränken wollte. Der erste Aufschrei kam von afghanischen Menschenrechtlern. Am Wochenende nun verurteilten auch EU, USA, NATO und UNO Karzais Vorgehen und forderten ihn in ungewohnter Schärfe auf, die gleichen Rechte für Männer und Frauen auch in Afghanistan zu respektieren. Mit Erfolg, ARD-Korrespondentin Sabina Matai.
Nach harscher Kritik aus aller Welt hatte Präsident Karzai die Überprüfung des neuen Gesetzes angekündigt. Frauenministerin Kazanfar sprach sich gegen die rechtliche Benachteiligung von Frauen aus. Dem ARD-Hörfunk sagte sie in Kabul: In Afghanistan kann die Freiheit der Frau nicht per Gesetz beschnitten werden, denn in der Verfassung ist der Gleichheitsgrundsatz verankert. Falls Teile dieses Gesetzes dagegen verstoßen, werden die mit Sicherheit überprüft und geändert. Bundeskanzlerin Merkel, NATO-Generalsekretär Sreffer und andere Politiker von internationalem Rang und Namen hatten nachdrücklich gegen die Regelung protestiert. Besonders umstritten ist Artikel 132 des neuen Gesetzes. Darin heißt es, der Ehemann sei, falls er nicht auf Reisen oder erkrankt sei, alle 4 Tage zum Beischlaf mit seiner Frau verpflichtet. Die Frau müsse darauf positiv reagieren. Kritiker betrachten das als Erlaubnis für den Mann, Geschlechtsverkehr zu erzwingen. Befürworter sehen darin dagegen eine Verpflichtung für den Mann, weil ein Muslim bis zu 4 Frauen haben darf, werde so sichergestellt, dass er keine vernachlässige. Zwar enthält das Gesetz auch positive Regelungen, etwa die Festsetzung des Heiratsalters für Mädchen auf 16 Jahre, doch afghanische Juristen sprechen von einer klaren Verschlechterung für schiitische Frauen. Nasrullah Staniksai lehrt Zivilrecht an der Universität Kabul. Dieses Gesetz richtet sich an männlichen Neigungen aus. In seiner jetzigen Form schafft es Probleme für die Frauen. Es steht auch nicht im Einklang mit dem internationalen Zivilrecht. Doch einmal mehr unterstreicht dieser Vorgang, wie weit die Wertvorstellungen der westlichen Verbündeten und der konservativen islamischen Gesellschaft Afghanistans auseinanderklaffen. So sind in der Verfassung des Landes zwar einerseits internationale Vorstellungen von Menschenrechten verankert, aber auch die Scharia. Noch einmal Professor Staniksai. Bei einem Konflikt zwischen nationalem und internationalem Recht können wir, weil dies ein islamisches Land ist, die Bestimmungen des Islam über andere Regelungen stellen. Artikel 3 der afghanischen Verfassung schreibt schließlich vor, dass hier kein Gesetz diesen Bestimmungen widersprechen darf. Wasser auf den Mühlen der Fundamentalisten und die gewinnen an Stärke, sagt die schiitische Abgeordnete Safura Elkhani. Das Parlament hat das Gesetz auf Druck schiitischer Kleriker und Politiker und auch einiger sunnitischer Rechtsgelehrter durchgestimmt, sagt Elkhani. Andere Politikerinnen vermuten, Präsident Karzai habe sich mit seiner Unterschrift unter dem Gesetz die Unterstützung der schiitischen Honoratioren bei den kommenden Wahlen sichern wollen. Die Minderheit stellt bis zu 20% der afghanischen Bevölkerung. Karzai versucht seit längerem, sich den konservativen islamischen Kräften in Afghanistan genehm zu machen und das Image einer politischen Marionette von internationalen Gnaden abzuschütteln. Sei es mit Kritik an den USA, sei es mit der Einschränkung der Presse und anderer Freiheiten.
Bern ist überall. Das wäre ein bisschen hochgegriffen, aber immerhin ist Bern im Universum mit dabei, wenn große Projekte wie Apollo 11, der Mars-Express oder die Sonde Rosetta in die unendliche Weite abheben. Denn an der Universität Bern in der Abteilung für Weltraumforschung und Planetologie am Institut für Physik entstehen Messgeräte, die für die Erforschung der Himmelskörper extrem wichtig sind. Andrea Jacki hat jetzt im Internationalen Jahr der Astronomie die einzige Professorin am Institut, Katrin Altweg, getroffen.
Nein, das berühmte Schlüsselerlebnis gab es nicht im Leben von Katrin Altwig. Das Schlüsselerlebnis, das sie in diese Männerdomäne gebracht hätte. Erst wusste sie gar nicht, was sie überhaupt studieren sollte. Kurz vor der Matura entschied sie sich dann für Physik.
Also es war vielleicht auch ein bisschen ein Zufallsentscheid. Aber ich habe Physik, ich habe Mathematik geliebt im Gymnasium.
Der Beginn einer wissenschaftlichen Karriere. Erst war Katrin Altwig Assistentin am Physikalischen Institut der Universität Bern. Seit 2001 ist die heute 57-Jährige dort Professorin. Das Institut hat Pionierarbeit in der Weltraumforschung geleistet. Vor 40 Jahren ist es den Berner Physikern gelungen, mittels Apparaturen bestimmte solare Partikel, sogenannte Sonnenwinde, nachzuweisen. Diese sind auf dem Mond vorhanden, können aber nicht durch das Magnetfeld der Erde dringen. Die Astronauten der ersten Mondrakete, der Apollo 11, trugen im Auftrag der Uni Bern eine spezielle Alufolie mit sich, die sie auf dem Mond aufstellten. Damit konnten sie die Winde auffangen.
Und so hat eigentlich der Ruf von Bern begonnen. Wir waren die einzigen Europäer auf diesen Apollo-Missionen und das hat ein grosses Echo ausgelöst und die Leute haben uns dann zugetraut, dass wir auch anderes bauen können.
Seither sind auf vielen Weltraumflügen Messinstrumente der Universität Bern dabei. Zum Beispiel bei der bisher größten europäischen Mission im Weltall, bei der Kometensonde Rosetta, die seit 5 Jahren unterwegs ist und erst im Jahr 2014 ihr Ziel, den Kometen Churyumov-Gerasimenko, erreichen wird. Auf der Sonde Rosetta fliegt Rosina mit, das Berner Messinstrument, das die chemische Zusammensetzung des Kometen bestimmen soll. Das 10-jährige Projekt kostet insgesamt 1,5 Milliarden Schweizer Franken. Aber was bringt es der Menschheit eigentlich, die Zusammensetzung von Kometen zu erforschen?
Ich glaube, es ist eine ganz grundlegende Frage von uns Menschen, die Frage nach dem Woher und Wohin. Also woher kommen wir, woher kommt das Sonnensystem, woher kommt das Universum, was stand am Anfang und wohin gehen wir? Das ist eine zentrale Frage in fast jeder Religion. Und was wir hier eigentlich tun, ist, wir gehen dieser Frage nach mit naturwissenschaftlichen Mitteln.
Kenne man den Aufbau von Kometen, dann wisse man auch, woraus die Erde ursprünglich bestanden habe. Kometen seien sozusagen gut erhaltene Brocken aus der Urzeit des Universums. Aber auch die Physik werde nicht alle Fragen beantworten können, ist Altwig überzeugt. Zum Beispiel, was vor dem Urknall gewesen sei oder ob es einen Gott gebe.
Also ich persönlich glaube schon an eine höhere Macht, ja. Auch wenn ich mit dem Christentum und überhaupt mit den Religionen manchmal meine Mühe habe. Wenn ich so anschaue, was passiert im Universum und wie sich das entwickelt habe, dann habe ich etwas Mühe, dass der Mensch so im Zentrum steht, der Religionen. Ich glaube nicht, dass wir die Krone der Schöpfung sind.
Etwas mehr Bescheidenheit würde den Menschen nicht schaden, findet Altwig. Dazu könne das internationale Jahr der Astronomie vielleicht auch beitragen.
Vielleicht auch kann man ein bisschen alles relativieren, oder? Wir tendieren dazu, uns sehr wichtig zu nehmen. Wenn Sie hinausschauen, dann sehen Sie, dass wir wirklich etwas ganz Kleines sind in diesem riesigen Universum. Und dass das Universum wahrscheinlich sehr gut ohne Mensch funktionieren kann, während umgekehrt geht das nicht.
So will Katrin Altwig das Jahr nutzen, um der Öffentlichkeit die alte Wissenschaft der Astronomie und ihre neuesten Errungenschaften näher zu bringen und um an die Schönheit des Universums zu erinnern.
Normalerweise, wenn ich den Himmel betrachte, dann sehe ich vor allem die Ästhetik des Himmels und viel weniger die Physik. Und wenn ich den Himmel sehe und Sterne sehe und den Mond sehe und so, dann werde ich ganz romantisch, ja.
Eine, der die Sterne nicht Schnuppe sind, Katrin Altwig. Das war ein Beitrag von Andrea Jacki und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Sabine Manz, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.